guten Tag.
Kannst du uns das schweizerische Rundfunkmodell mal kurz erklären?
Nun, wir haben die Gebühren ähnlich wie bei der Gebühreneinzugszentrale in Deutschland, denke ich, ist das, welche Radio und Fernsehen finanzieren. Die Rundfunkanstalten, die öffentlichen Rundfunkanstalten, die damit finanziert werden, sind organisiert in einem privaten Verein. Und in der Schweiz ist das vielleicht ein bisschen eigen oder speziell, weil man ja hier drei große Sprachregionen und noch eine vierte kleine dazu hat, das Rätoromanische. Man muss also mit diesen Gebühren die deutschschweizerische, die französischsprachige, die italienischsprachige und eben den kleinen rätoromanischen Teil abdecken. Das sind mehrere Fernsehketten, zwei für den italienischsprachigen Raum, zwei im französischsprachigen Raum, drei im deutschsprachigen Raum und die kleine Ecke für die romanischsprachigen. Dazu kommen verschiedene Radiostationen, drei mehr oder weniger offizielle Sender und ein paar Spartensender, die alle mit diesen Gebühren finanziert werden.
Okay, das klingt anständig kompliziert. Es gab vor zwei Jahren schon mal zu einem sehr ähnlichen Thema eine Referendumsabstimmung. Was wurde denn da entschieden?
Damals ging es um eine Umstellung beim sogenannten Radio- und TV-Gesetz, RTVG. Da wurde das Gebühreneinzugsmodell umgestellt auf eine Gebühr pro Haushalt. Das kennt man auch in anderen Ländern. Bisher wurde es pro Apparat erhoben und ab 1. Januar dieses Jahres, glaube ich, oder nächsten Jahres wird das pro Haushalt erhoben. Ein bisschen anders ist es dann für Unternehmen, aber insgesamt soll das je nach Stimmungslage, je nach ideologischer Lage, soll das teurer werden oder ein bisschen günstiger, das kommt dann halt drauf an. Aber diese Umstellung war der Anlass für verschiedene Leute, vor allem aus dem rechten Kreisen, welche die Finanzierung insgesamt in Frage stellten. Und die Abstimmung damals um diese Umstellung, die ging ziemlich knapp aus. Das war so 49-51%. Und ganz speziell, schon an dieser Stelle möchte ich erwähnen, im Kanton Tessin, der wirklich überverhältnismäßig profitiert von diesen Gebührenbeiträgen oder von den öffentlichen Sendern, auch mit Arbeitsplätzen in Lugano, der Kanton Tessin hat dieses Referendum angenommen, also die Umstellung sogar abgelehnt.
Du hast jetzt eben schon rechte Kreise erwähnt. Jetzt gibt es ja diese aktuelle Initiative, diese Nobilak-Initiative. Kommt das aus der ähnlichen Ecke?
Ja, natürlich. Das sind die, die in Österreich von den Systemmedien sprechen. Hier sind es die Leute, die seit 20, 30, 40 Jahren von den links unterwanderten Staatsmedien sprechen. Es sind die rechtspopulistischen Kreise, welche irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was sie für eine Vorstellung haben. Die möchten irgendein Fernsehen, das die Alpen besingt. Das sind die einen. Die anderen, das sind Libertäre. Die Initianten sind Studenten der Universität St. Gallen, der Wirtschaftsuniversität des Landes. Das sind so rechte Anarchisten, wenn man so will. Ein bisschen dumm und ein bisschen jung und ein bisschen rechts.
Sie wollen vielleicht so ein Heimat-Jodel-Dudel-Gedöns, aber welche Argumente bringen denn diese Menschen vor, um ihr Anliegen zu unterstützen? Sie müssen ja irgendwie auch was ins Feld führen, womit sie argumentieren können, oder nicht?
Es fällt mir schwer, das Argumente zu nennen. Die rechten Anarchisten sagen, sie wollen nur das bezahlen, was sie auch wirklich konsumieren, und der Markt würde die Medienlandschaft dann sowieso frei regeln. Die anderen, die Rechtspopulisten, das ist eine alte Feindschaft, da braucht man auf die Argumente gar nicht einzugehen. Das ist das Hauptargument. Die Journalisten im Staatsfernsehen sind alle links. Und das wird seltsamerweise von Umfragen sogar einigermaßen bestätigt. Das heißt, alle anderen sind nämlich in den PR-Agenturen und machen da ihre Sorte von Propaganda. Das ist ja einigermaßen logisch. Aber die Initianten selber, wie gesagt, das sind die rechten Anarchisten, die schwatzen irgendetwas vom freien Medienmarkt. Und das ist natürlich in der Schweiz relativ absurd, gerade angesichts dieser komplexen Lage mit den Sprachregionen.
Jetzt gibt es natürlich auch eine Gegenseite, also auch Leute, die sich dann wiederum für das Billag aussprechen. Welche Argumente bringen die denn hervor?
Das sind wo wohl im Wesentlichen die, die ich gesagt habe, mit den regionalen Problemen zum einen. Zum anderen ist es sicher immer wichtiger oder tritt immer mehr in den Vordergrund die Argumentation rund um die Information an und für sich. Und das ist wahrscheinlich dann der spannende Aspekt an der ganzen Geschichte. Woher nehmen wir eine einigermaßen neutrale, objektive und neutrale Information? Wem können wir überhaupt noch glauben? Es zeigt sich, dass da doch ein gewisses Vertrauen in diese Staatsmedien besteht. Und das ist ja eigentlich auch kein Wunder, mindestens aus meiner Sicht, weil die Schweiz ist ja nicht die einzige Nation, wo die Medien sich einigermaßen einen Konsens erarbeitet haben, wie berichtet wird, also einigermaßen ausgewogen, einigermaßen objektiv, über einigermaßen die relevanten Themen. Ich nenne das eigentlich auch im Radio Frei seit Jahren den sozialdemokratischen Medienkonsens. Den gibt es tatsächlich. Der wird von der rechten Seite dann eben als Systempresse oder als Lügenpresse abgedeckt, aber so eine implizite Einheit der vernünftigen Medienschaffenden, die gibt es tatsächlich. Man kann ja nicht von einem Ereignis behaupten, es sei das Gegenteil. Das heißt, man kann das offenbar neuerdings, aber grundsätzlich, wer echten Journalismus macht, der tut das nicht.
Jetzt haben wir über die eine Seite gesprochen und über die andere Seite und du hast mir aber geschrieben, du wolltest erst gegen Ende Januar Aussagen zu dem Thema treffen, denn dann, so zitiere ich dich mal, hätten alle maßgeblichen politischen und wirtschaftlichen Akteure Stellung genommen. Kannst du uns mal erzählen, wer sich da jetzt alles in welcher Weise zu Wort gemeldet hat, vielleicht mal im Einzelnen oder Konkreten?
Ja, es ist ja jetzt Ende Januar, Gott sei Dank, und deshalb darf ich jetzt mein mir selbst auferlegtes Schweigegebot und Gelübde brechen.
Ich bitte darum.
Ja, ich wollte abwarten, weil völlig entgegen meinen Erwartungen zu Beginn, also vor etwa 3 Monaten, die Umfragen eine breite Zustimmung zu dieser Initiative zeigten. Also die Ablehnung, die Abschaffung der Gebühren für die ganze Schweiz schien damals mehrheitsfähig zu sein. Ich war ebenso wie viele andere Menschen komplett überrascht von dieser Situation. Für mich waren die Staatsmedien, wie wir das ja nennen können, waren immer eine Institution, auch eine Institution des Systems, des herrschenden Systems, mit eben dem sozialdemokratischen Konsens. Aber es war eine Institution. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, so etwas auch nur in Frage zu stellen oder dass das in Frage gestellt wird. Und das war dann doch der Fall. Jetzt hat sich aber in der Zwischenzeit eben justament gegen Ende Januar doch der Stimmungswechsel eingestellt. Die erste Umfrage, die ich dir bereits per Mail mitgeteilt habe, zeigte dann 58% Ablehnung und jetzt die neueste Umfrage, die ist von vorgestern, glaube ich, zeigt, dass 60% der Befragten das ablehnen und ich denke, das wird jetzt auch tatsächlich abgelehnt werden. Das hat verschiedene Gründe und Akteure. Neben diesen erwähnten Rechtspopulisten und den Rechtsanarchisten sind eigentlich fast alle anderen in der einen oder anderen Form abhängig oder profitieren in einer Art und Weise von diesen Medien, insofern als sie ihre Positionen darlegen können zum einen. Zum anderen decken diese Medien auch tatsächlich ein ganz breites Spektrum an Bedürfnissen, nicht nur Information, sondern auch Musik, verschiedenste Arten von Musik, Unterhaltung und so weiter ab. Und dazu gehören auch zum Teil Kultursendungen aus dem populistischen oder populären Sektor, Schwingen, Turnen und so weiter, sehr viele Sportveranstaltungen, über die einfach nicht mehr berichtet werden könnte, wenn diese Finanzierung hinfällt. Selbstverständlich ist die ganze Kulturszene dagegen, namentlich das Filmschaffen, ohne Fernsehen und die damit verbundenen Mittel gehen dem Schweizer Film einfach die Lichter aus. Die Schweiz ist ein sehr kleiner Markt. Die französischsprachige Schweiz und die italienischsprachige Schweiz sowieso, aber auch die deutschsprachige Schweiz, die kann allein solche Kosten gar nicht stemmen. Da braucht es wirklich die Finanzierung vom Fernsehen. Das und auch die Politik und auch die Wirtschaft. Es ist hier eigentlich niemand so richtig für diese Initiative. Die meisten sind wirklich dagegen und das zeigt sich jetzt eben auch in den Umfrageergebnissen.
Und diese Umfrageergebnisse, also du sagst, viele sind dagegen, aber ich weiß nicht, hältst du die für glaubwürdig? Also du meinst ja irgendwie, die werden halt von den Medien veröffentlicht, die so einen sozialdemokratischen Konsens haben und die sicherlich auch kein großes Interesse daran haben, dass sie tatsächlich abgeschafft werden. Und ich weiß nicht, ich fühle mich so ein bisschen erinnert an so Umfragen zu, ob denn Trump vielleicht Präsident wird oder ob der Brexit denn vielleicht kommt. Ist das glaubwürdig, wenn jetzt in den Umfrageergebnissen, die jetzt neu da sind, tatsächlich rauskommt, dass diese Mehrheit für die Nobilag-Initiative nicht mehr besteht?
Ja, ich denke schon, in diesem Fall auf jeden Fall. Abgesehen davon, der sozialdemokratische Medienkonsens, der umfasst eigentlich nicht eine parteiische oder rein einseitige Berichterstattung, sondern der umfasst und beinhaltet demnach ein gewisses Maß an Objektivität durchaus. Also ich will den nicht auf der Ebene kritisieren, dass ich sage, das ist alles einseitig, das ist alles parteiisch, das ist alles falsch, was die machen. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Es ist einfach der Konsens, das und wie man über die Sachen berichtet. Aber das ist ein Konsens. Aber diese Klammer geschlossen. Nein, ich glaube, die Ergebnisse sind zuverlässig aus zwei Gründen. Erstens kennen wir die Institute, die das machen und ihre Methoden. Das ist einigermaßen anerkannter Stand der Technik. Und zweitens sind wir auch einigermaßen im Bild über die Mechanismen der Meinungsbildung, also wie die Parteien, wie die Verbände, wie die Kulturträger, eben gerade zum Beispiel die Jodelverbände so oder Schwingerverbände, wie die auf ihre Mitglieder einwirken. Ich halte hier eine Überraschung eher für unwahrscheinlich. Möglich ist die immer, das ist klar, aber ich denke, es ist unwahrscheinlich. Ich denke, es wird sogar eher noch höher abgelehnt als die 60%.
Trotzdem würde mich mal interessieren, diese Nobilag-Initiative, was haben die denn, also was stellen die sich denn vor, was kommen sollen, wollen, werden, würde, welches Verb auch immer, setz eins ein, was da kommen sollte, wenn die tatsächlich erfolgreich wären, also hätten die Konzepte bereitgestellt oder schon in der Hinterhand oder schon mal veröffentlicht, wo klar würde, wie das danach sich alles gestalten sollte?
Die hatten zunächst überhaupt kein Konzept. Das war so ein Biertischprojekt, das sich dann zu einem Initiativtext ausgewachsen hat. Und das ist ja das Schöne an der direkten Demokratie, dass das auch geht. Die hatten überhaupt kein Konzept, haben dann der Not gehorchend ein paar Argumente zusammengeklaubt, mühsam zusammengeschustert. Das oberste Prinzip heißt der freie Markt, selbstverständlich. Alle können sich dann kaufen, die Informationssendungen werden ganz sicher von sehr vielen Leuten dann auch abonniert und bezahlt und so weiter. Und als vielleicht letzter Rettungsanker gehen die davon aus, dass der Staat dann trotz allem noch 2-3 Sendungen bezahlen würde. Aber grundsätzlich wäre das bereits gegen den Initiativtext. Nein, es gibt eigentlich nichts und Argumente gibt es sowieso keine, außer man vertraut wirklich dem Markt, was, wie gesagt, gerade für den Schweizer Markt absolut idiotisch ist.
Wir sind ja jetzt ein freies Radio hier und in der Schweiz gibt es auch freie Radios. Hast du da ein bisschen Einblick in die Szene? Kannst du was zur Situation der freien Radios in der Schweiz sagen? Inwiefern sind die von der aktuellen Diskussion betroffen und welche Auswirkungen könnte es vielleicht für die haben, wenn es dann doch heißt, die Rundfunkgebühren werden abgeschafft?
Ich kann es nicht mit Zahlen belegen. Es ist so, wir haben von der Gebühreneinzugszentrale, also von der BILAG her, eine disponible Summe von 1,3 Milliarden Franken, die eingezogen wird. Und davon gehen ca. 100 Millionen Franken an verschiedene Lokalradios. Ich denke, davon erhalten auch die freien Radios einen kleinen Anteil. Der größere Anteil geht an kommerzielle Lokalradios von Verlegern. Aber die freien Radios werden sicher auch einen kleinen Anteil erhalten und der würde dann wegfallen. Ich persönlich denke, dass die No-Billag-Initiative für die freien Radios einen mächtigen Auftrieb bringen würden. Denn die freien Radios folgen ja eigentlich von der Natur aus auch dem Bedürfnis nach unabhängiger, eigenständiger und korrekter Information. Und ich denke, auf eine solche Situation, in der das kommerzielle Chaos, in der das kommerzielle Klein-Klein-Geschlachte ausbricht. In dieser Situation würden die Lokalradios, glaube ich, profitieren. An dieser Stelle übrigens noch der Hinweis, es gibt zwar nicht im Radiobereich, aber immerhin im Zeitungsbereich seit Mitte Januar in der Schweiz ein neues Projekt, das heißt Republik. Das ist eine Online-Zeitung, die von ehemaligen Redaktoren der WOZ oder des Tagesanzeigers, also von großen Zeitungen, aufgeschaltet wurde, innerhalb von kurzer Zeit ein Startkapital von 3 Millionen Franken gesammelt hat, sehr viel Unterstützung genießt und jetzt in den ersten Ausgaben auch unter Beweis stellt, dass man guten Journalismus machen kann. Ist sicher nicht so dicht wie eine Tageszeitung, aber immerhin. Ich sehe da schon einen gewissen Zusammenhang mit der Verschiebung in der Medienszene insgesamt. Es gibt also Bewegung auch auf der kritischen, auf der linken Seite des Spektrums und das freut uns natürlich ganz besonders.
Du hast mir auch geschrieben, das spielt jetzt so ein bisschen damit rein, dass es halt nicht nur Bewegung gibt auf der kritischen linken Seite, sondern so generell, also auch du meintest irgendwie, es wäre so apolitisch so ein bisschen, dass halt irgendwie sich das Nutzungsverhalten verschiebt, also dass so große Fernsehstationen und Radiostationen gar nicht mehr so viel konsumiert werden und vieles verschiebt sich irgendwie so in Richtung Internetmedien. Das ist ja jetzt auch so ähnlich wie das, was du beschrieben hast, dass halt irgendwie Leute aus einer Zeitung aussteigen und dann eher so eine Internetzeitung aufbauen. Glaubst du, dass sich in dieser Entwicklung quasi noch was am Rundfunksystem verändern wird in den nächsten Jahren?
Ja, ich gehe schon davon aus. Ich meine auch gerade in der Schweiz die SRG oder die SRF, der nationale Sender, arbeitet ja selber auf diesem Gebiet und baut seine Internetpräsenz recht stark aus, was übrigens auch den Schweizer Verlegern ein Dorn im Auge ist. Deswegen stehen sie dieser Initiative auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegenüber. Unterstützen sie zum einen, weil sie auch davon profitieren, über ihre eigenen Radios zum Beispiel. Andererseits sind sie dagegen, weil sie die Macht oder die Größe der Fernsehgesellschaft einschränken möchten. Also die Fernsehgesellschaft selber hat bereits reagiert auf diese Tendenz. Insgesamt kann ich es nicht ganz genau beobachten. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die Entwicklung ist sowieso da, das habe ich nicht erfunden, aber das Ausmaß und die Richtung kann ich nicht wirklich vorhersagen. Ich gehe davon aus, dass sich hier in den nächsten, 5 bis 10 Jahren, auch eine neue Struktur herausbilden muss. Und die Relevanz dabei für mich ist die, dass man außerhalb der bisherigen, der konventionellen Medien, Fernsehen und Zeitungen, dass man dort auch wieder so etwas aufbaut wie Redaktionen, welche das Publikum echt mit verlässlichen Informationen verfolgen oder mit Meinungen, die wirklich Meinungen sind und nicht als Fakten daherkommen. Also so etwas wie eine frühere Zeitungsredaktion oder Radioredaktion wird im Netz irgendwo neu entstehen müssen oder an mehreren Orten neu entstehen müssen. Aber wie das genau sich aufbaut angesichts von Facebook und so weiter, das kann ich im Moment nicht so richtig beurteilen.
Die nächste Frage, die hier auf meinem Zettel steht, kommt mir nach allem, was du inzwischen über die Hintergründe der Nobilak-Initiative erzählt hast, schon fast ein bisschen rhetorisch vor. Ich stelle sie aber trotzdem mal. Glaubst du, dass diese Initiative Vorbildwirkung für andere Länder haben kann?
Das glaube ich nicht, aber sie bringt etwas zum Ausdruck, was auch in den anderen Ländern vorhanden ist. Ich glaube nicht, dass sie Vorbildwirkung hat, aus dem Grund, weil ihr ja keine direkte Demokratie habt. Ne? Also insofern können diese Prozesse bei euch, aber auch in Österreich, ja gar nicht ablaufen. Aber wie gesagt, in Österreich nennt man es die Systempresse, bei euch die Lügenpresse. Diese Skepsis gegenüber der Medienlandschaft, gegenüber dem sozialdemokratischen Medienkonsens, die ist vorhanden und die begreife ich zum Teil auch, weil halt effektiv eine lebendige Diskussion, wie es sie vielleicht noch vor 30 Jahren gab, als die Presse echt die Mainstream-Presse echt staatsverhalten war und dagegen eine linke Opposition Sturm lief, diese Zeiten sind nun mal vorbei. Und da werden viele Leute rein gefühlsmäßig denken, da ist etwas faul in diesem Staat, wenn da sich alle so einigermaßen in diesem Konsens eingelullt bewegen.
Du sagst es völlig richtig, wir hier in Deutschland haben dieses Instrument nicht, das Instrument einer Volksabstimmung. Deswegen frage ich jetzt einfach mal dich als jemanden, der das schon ein paar Mal vielleicht erlebt hat. Wie ist es denn jetzt mit der Volksabstimmung? Man hört ja häufig, dass sie als Instrument der direkten Demokratie dazu beitragen würde, dass Menschen sich tatsächlich wirklich über Themen informieren und nicht nur oberflächlich die Entscheidungen irgendwelcher Politikerinnen beurteilen oder kritisieren würden. Kannst du das aus deinen persönlichen Erfahrungen heraus bestätigen? Wird das viel diskutiert, wenn da sowas ansteht, und sind die Menschen dann tatsächlich besser informiert?
Ja, also ich würde das zunächst mal unbedingt bejahen und dann gleich relativieren. Also wirklich in die Tiefe gehen die Informationen dann auch nicht in jedem Fall. Das versteht sich von selber. Aber grundsätzlich ist die direkte Demokratie natürlich eine Stufe höher als die parlamentarische Demokratie. Die schließt ja die parlamentarische Demokratie nicht aus, sondern ergänzt sie. Und das würde ich wirklich jedem Land empfehlen. Das sehe ich als wichtiges Instrument auf dem Weg zu einer richtigen Demokratie, dass man so etwas einführt, ohne sich dabei allzu große Illusionen zu machen. Und man muss auch noch das sagen, die direkte Demokratie ist natürlich dann nicht ein Instrument, das immer nur dann eingesetzt wird, wenn es den jeweiligen Parteien passt, sondern es gibt auch andere Parteien. Es gibt verschiedene Gruppen, die dann von diesem Initiativrecht Gebrauch machen, und manchmal ist das ein bisschen mühsam. Aber es entwickelt sich im Laufe der Zeit dann auch eine gewisse Tradition und Praxis, welche das den politischen Diskurs im Land echt und in der Substanz stärkt. Aber wie gesagt, Garantien für die Qualität der Initiativen gibt es nicht. Ich glaube, die erste Volksinitiative, die in der Schweiz lanciert wurde, das war Ende des 19. Jahrhunderts, die betraf ein Schächtverbot. Das war eine klar und klassisch antisemitische Initiative und sie wurde angenommen.
Vorletzte Frage und ein kompletter Themenwechsel. Was macht eigentlich Hayden Panettiere?
Ja, sehr gut, sehr gut. Sie bereitet die Karriere ihrer Tochter als künftige Staatspräsidentin der Ukraine vor, und zwar zur Übernahme wieder eines russlandfreundlichen Kurses. Deswegen lernt sie auch Russisch und nicht Ukrainisch.
Gut, wissen wir das jetzt auch. Gibt es abschließend noch was ich dich nicht gefragt habe, was du aber unbedingt noch loswerden möchtest?
Ja, ich möchte einfach immer wieder daran erinnern, dass in Zeiten, wo man sich zunehmend auch nach Beschäftigungsmöglichkeiten und Perspektiven umsieht, dass es für Erfurt doch immer dringender wird, die Mauer zu bauen, die ich seit mehreren Jahren jetzt anrege, irgendwo im Norden von Erfurt eine schöne 2 Kilometer lange, einen schönen 2 Kilometer langen Damm. Aber ich komme sicher wieder darauf zurück.
Sagt Albert Jürimann, unser Mann in der Schweiz, heute mal ausnahmsweise am Telefon und im direkten Zwiegespräch über die No-Billag-Initiative. Albert, es hat mich sehr gefreut, dass du auf das Angebot eingegangen bist, und ich hoffe, dass du uns auf dem Laufenden hältst, wenn die Abstimmung durch ist und sich daraus vielleicht neue Entwicklungen ergeben.
Auf jeden Fall, und vielen Dank für das Telefoninterview.
Guten Tag, Herr Jürimann.
Guten Tag.